Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei der 62. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts. Und ich wundere mich jedes Mal wieder, wie lange wir diesen Kram hier eigentlich schon machen. Unfassbar. Neben mir, Matze, sitzt am anderen Ende des digitalen Studios der liebe André. Hallo!
Hallo, Matze, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, ist schon ein bisschen her jetzt wieder, ne? Tag 62 und ja, viele, viele Folgen liegen hinter uns und viele, viele mittlerweile Monate und ja sogar Jahre.
Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit geht, wie viele Podcasts man in der Zeit aufnimmt und wie viele Filme man da überhaupt sieht. Wobei ich ja noch sehr, sehr, sehr viel entspannter in diesem Bereich vorgehe als du. Ich habe heute mal geguckt bei Letterboxd, ich bin bei 75 Filmen in diesem Jahr und ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich finde, das ist eine gute Anzahl.
Ja. Ich habe ein, zwei mehr.
Ja, das dachte ich mir. Wobei ich inzwischen auch dazu gekommen bin, mal ganz alleine Serien und so zu gucken. Aber ich wollte unbedingt mal Weep Wars gucken. Auch bekannt als Star Wars Visions.
Weep Wars, ja. Sehr gut.
Ja, du hast auch alle geguckt, ne?
Ja.
So allgemeine Meinung?
Ich fand das gut.
Ja.
Ich fand das gut. Also ich fand nicht alle gut. Es gab so zum Beispiel die mit der Band. Das war halt so. Ja, habe ich verstanden. Das ist halt extrem Japano-Musik gemixt eben dann mit Star Wars. Ich fand die Idee lustig, aber so richtig gecatcht hat die Folge mich jetzt leider nicht so.
Ich fand es super cute einfach.
Ja, es war cute, aber es war nicht so meins einfach. Mhm. Aber zum Beispiel die erste ist der Oberhammer.
Ja.
Allein der Stil.
Aber auch einfach wie, ich musste so ein bisschen grinsen, als ich die gesehen habe, weil wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit halt 7 Samurai hatten.
Absolut, genau. Ist halt total Kurosawa, ja. Genau, das war halt total geil. Ich fand die, die von Studio Trigger mega, die hier Promare gemacht haben und Kill la Kill. Das ist die dritte, The Twins.
Oh, die fand ich schwierig. Aber das.
Ja, glaube ich, Love It or Hate It. Also, wenn man den Stil von dem Studio mag.
Ja.
Hast du Promare gesehen?
Nee, aber das auch ist halt Kill la Kill ist mir halt auch. Also, ich finde, ich kann mir die erste Folge mal angucken, weil ich das lustig finde, so für die 20 Minuten.
Ja.
Aber weiter habe ich einfach nicht so sonderlich Bock auf dieses komplett abgefahrene und überkandidelte. Und das war hier
genau,
und
das,
schon.
Und das meine ich halt, ja. Da muss man halt Bock drauf haben. Also Bill Promare gibt's, also da verlierst du einfach immer die Übersicht, weil der Film einfach nur ballert. So.
Das hatte ich ja hier auch schon, das fand ich schwierig. Ja. Das hatte zum
Also gegen Promare ist die Star Wars Visions Folge von denen sehr zahm. Also Promare ist einfach nur, hier sind alle Effekte, die es auf der Welt gibt, in einer Szene und das 2 Stunden lang.
Geil.
Ja.
Aber oh, wer hier Ninth Jedi
war das. Die
war
mega.
Auch nicht, war das nicht auch Trigger? Nee.
Nee, Trigger ist, glaube ich, die 8 oder so nochmal oder so.
Ach so, okay. Aber ich fand zum Beispiel, also Trigger hatte ja 2 und die 2. fand ich besser. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, welche andere das war.
Ja, die 2. hat auch einen anderen Stil, ja.
Mhm.
Genau. Nee, aber die Ninth Jedi fand ich super. Das war so mit die Folge, wo ich dann nachwissen wollte, wie es weitergeht unbedingt.
Ja.
Die fand ich, die hat so krass angefüttert, das fand ich mega. Mit einem der auch der geilsten Wow-Momente der ganzen, in Anführungszeichen, Reihe, wo sie da im Kreis stehen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und dann die
dieser Reveal-Moment,
ja, der
Lichtschwert, das war so
gut gewesen.
Krass, ja. Also insgesamt fand ich es wirklich super und hat halt genau wie Mandalorian mir nochmal wieder bewiesen, wie viel Spaß Star Wars macht, wenn es sich nicht an diese konventionelle Reihe eben hält, sondern einfach das Universum nimmt und daraus was Neues macht. Das funktioniert halt super.
Ja, und einfach auch, weil es einfach, meine Verlobte hat dann zwischendurch reingeguckt und die kann halt mit Star Wars und Anime sehr wenig anfangen. Und hat dann gefragt so, hä, was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich auch nur, naja, Anime-Studios wurde gegeben, hier Star Wars, macht mal. Und es ist halt genau das. Und es ist irgendwie super cool.
Ja, absolut. Ich habe es halt mit Franzi geguckt, also natürlich ASIE-Anime-Fan und auch Star Wars mag sie. Und außerdem musste sie dazu, die war dazu eingeladen für einen Podcast als Anime-Expertin quasi und hat dann, deswegen mussten wir das durchbingen und wie gesagt, war super, hat Spaß gemacht, ja. Ich habe es aber geguckt, also ich bin bei 352 Filmen dieses Jahr.
Und das sind mehr als bei mir.
So 2, 3, ja. Aber mal gucken, mein Rekord ist 360, also mal gucken, ich glaube, es sieht gut aus, dass ich in dieses Jahr breche.
Ja, solltest du ja, du hast ja noch 2 Monate.
Aber wobei, also wie gesagt, es ist ja jetzt irgendwie keine Competition. Und irgendwie Leute wie Chris hole ich eh nie ein. Ich glaube, der ist jetzt schon bei 400 wieder. Und wie gesagt, es soll ja auch kein, also ich will dabei auch Spaß haben. Also ich will jetzt nicht nur hier irgendwie Filme nebenher laufen lassen, obwohl ich nur 3-mal hingucke und das locke ich dann einfach, sondern ich will ja schon dann auch was mitkriegen. Ja.
Ich glaube, das ist absolut. Also was echt krass war das, wo ich 100 Filme im Kino gesehen hatte. Mit der Unlimited Card damals und war ein hartes Jahr. Und dann auch noch mit der Kinowoche, die ich ja auch damals dann moderiert habe.
Genau.
Da ging eigentlich.
Ja, aber natürlich, ich meine, klar, wenn man sich so eine Kinocard holt, dann hat man so einen Zwang, ne? Dann willst du sie ja auch nutzen.
Eben.
Das ist wie wenn du eine Bahncard hast und denkst, okay, jetzt musst du ganz halt Bahn fahren irgendwie, weil du willst ja was für dein Geld dann auch irgendwie wieder reinholen, ja.
Eben.
Ja, ja.
Nun gut, aber die beiden Filme, die wir heute besprechen, die sind schon lange aus dem Kino raus. Mhm, und du darfst heute anfangen, denn du hast von mir mal wieder einen Musikfilm bekommen. Es wurde mal wieder Zeit.
Ja, du hast bei mir gedacht, den hasse ich, den gebe ich einen Musikfilm.
Interessanterweise war mein Gedankengang, ich bin gespannt, wie er dir gefällt, weil ich glaube, dass du mit dem mehr anfangen kannst als mit
sonst.
Den bisherigen.
Ja, nein, alles gut, für jede Schandtat bereit. Also du hast mir gegeben Pitch Perfect aus dem Jahr 2012 vom Regisseur Jason Moore.
Hi, wie wär's? Hast du Lust, bei uns mitzusingen?
Sag, was du kannst, Junge. Ups, kein Junge.
Wir singen Songs ganz ohne Instrumente. Das kommt alles nur aus unserem Mund.
Aha, nein, danke, ich kann nicht singen.
Wie heißt du?
Fat Amy.
Du nennst dich selber Fat Amy?
Ja, sonst tut ihr ausgehungerten Schlampen es hinter meinem Rücken.
Der hat auch noch diesen Sisters gemacht mit Tina Fey und Amy Poehler, ich glaube 2 Jahre später. Und jetzt aktuell ist er gerade wieder, glaube ich, an einem Musikfilm dran. Und der ist noch an einer Action-Comedy dran, wo auf einer Hochzeit irgendwie Terroristen einfallen und alle als Geiseln nehmen.
Klassiker.
Also eine sehr interessante Vita auch, die er da irgendwie hat, aber auf jeden Fall immer Comedy irgendwie mit drin. Den Film habe ich jetzt bei Netflix geguckt, der streamt aber auch bei Prime oder TV Now. Den kriegt man wirklich fast auf allen Streaming-Plattformen und das aktuell sogar eben im Abo. Muss man eigentlich nirgendwo leihen. Gibt's aber sonst auch natürlich auf Blu-ray von Universal, auch als Trilogie mit den anderen beiden Teilen, die es noch gibt in einer kleinen Box. Der Film hat eine FSK ab 6 Jahren. Auf Letterboxd hat er eine 3,3 von 5 im Schnitt und auf der IMDb eine 7,1 von 10, was ich relativ hoch finde tatsächlich. Und der Film hatte damals ein 17 Millionen Dollar Budget und hat am Boxoffice ganze 115 Millionen eingespielt. Deswegen wundert es auch nicht, dass da Nachfolger kamen. Ja, und ich würde jetzt erstmal den Plot einmal vortragen. Es geht um Becca. Die ist neu auf dem College, doch anstatt sich um neue Kontakte und Partys zu kümmern, geht sie ihren eigenen Weg. Durch einen unglücklichen Zufall landet sie ausgerechnet bei den Bellas, der A Cappella-Gesangsgruppe ihres Colleges. Der bunte Haufen aus Prinzessinnen, Zicken und einfach nur verrückten Mädels staunt nicht schlecht, als Becca ans Mikrofon tritt. Die schüchterne Neue kann singen. Becker gelingt es, aus der chaotischen Mischung eine echte Gruppe zu formen. Das ist erstmal soweit der Plot.
Soweit so bekannt.
Soweit so bekannt. Jeder Musikfilm Blaupause. Und ja, was war mein
Sportfilm auch einfach.
Auch, ja, genau. Oder jeder College-Film fast schon. Ja, es gibt immer diese Heroin-Story, beziehungsweise Outsider-Story, die man hier halt auch präsentiert. Die Aschenputtel-Story eigentlich, kann man fast schon sagen. Ja, was waren meine Erwartungen? Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe einen Musikfilm erwartet mit Teenies, die Teenie-Sachen machen. Wahrscheinlich gab es eine obligatorische Love-Story und es gibt natürlich ein Happy End und alles ist happy peppy und irgendwer rettet den Tag und es wird alles schnulzig und schmalzig und wie immer.
Und dann kam der Anfang.
Und dann kam, der Film. Und ich sag schon mal so vorweg, meine Erwartungen wurden teils erfüllt, aber nicht komplett. Generell muss ich erstmal sagen, ich wusste nicht, das war schon mal der erste Punkt, ich wusste nicht, dass es um A Cappella geht, tatsächlich. Ich dachte, das wäre ein typischer also normale, in Anführungszeichen normale Musikfilm, eben mit Bands oder irgendwie, ich hatte so ein bisschen vielleicht so DSDS eben im Kopf, dass es irgendwie so eine Schulband, ja, Face-Off gibt und so. Gibt's ja auch, aber ich wusste nicht, dass es A Cappella ist, weil ich finde A Cappella nämlich ziemlich cool, muss ich sagen. Es liegt nicht nur daran, mein Vater hat ja auch eine A Cappella-Band tatsächlich. Und die hatten letzte Woche ihren größten Auftritt bisher, nämlich in der Kölner Lanxess Arena vor 15.000 Menschen.
Das ist schon krass.
Weil die sind ja viral gegangen.
Die
kommen ja aus dem Flutbereich. Also ist ja meine Heimatstadt, ist ja Ahrweiler, die leider gerade mit den Fluten zu tun hatte in den letzten Monaten. Und die haben da ein Benefiz-Ständchen gesungen. Und das hat der Express mitgefilmt. Und das Video wurde dann millionenfach auf Facebook geteilt. Und dann wurden sie in Köln von den Blackfoes, der größten Kölner Karnevalsband überhaupt, angeschrieben, ob sie bei ihnen in der Köln Lanxess Arena die Vorband machen wollen. Deswegen haben sie letztes Wochenende vor 15.000 Leuten gespielt. Normalerweise spielen die so vor 50 in Dörfern. So. Das war schon ziemlich cool.
Respektabel.
Ja, deswegen war ich tatsächlich froh, dass es A Cappella war. Also das fand ich cool, also erstmal so als Einstieg. Und ja, der Anfang, wie du schon sagst, der hat mich dann auch unvorbereitet getroffen. Ähnlich wie die erste Reihe, die dort sitzt. Die werden auch unvorbereitet getroffen. Als dann nämlich erstmal eine dieser Bandmitglieder, der Bellas, schön in die erste Reihe kotzt, in hohem Schwall, in bester Vollnormal-Manier. Erstmal so, okay. Kam unvorbereitet, unverhofft, war ich erstmal so schon mal ein bisschen invested, sag ich mal. ja, dann wie gesagt, lernt man ja erstmal die Hauptfigur kennen, die dann eingeführt wird, eben Becker, gespielt von Anna Kendrick, die ich wirklich gut fand in dem Film. Überraschend gut. Ich hatte die tatsächlich aber, also ich muss sagen, ich hatte Anna Kendrick nie so auf dem Schirm. Also ich kenne die, aber ich habe nicht so viel von ihr gesehen und ich habe sie auch jetzt nie so wahrgenommen, sage ich mal. Mhm. Aber ich fand sie hier tatsächlich ziemlich cool, hat sie gut getragen im Lied hier. Wie gesagt, ihre Story, ihr Charakter auch relativ klischeebehaftet. Sie ist halt so ein bisschen das Outsider-Girl, wobei ich da auch direkt schon mal auf einen Punkt kommen muss, der mich bei dem Film dann leider doch krass genervt hat und den ich auch leider erwartet habe, nämlich die Klischees so und beziehungsweise wie Hollywood mit Stereotypen wieder umgeht. Ja, sie wird halt eingeführt als, also keine Ahnung, das erste Mal, als die Bellas die so sehen, da sind sie gerade so am Casten eben wieder für die nächsten Shows. Und dann sagt halt, ich glaube hier, die Aubrey ist es, die Anna Camp, meint dann so, ah nee, die gucken sie so an, die kommt da so angelaufen, die meinen so, sollen wir die mal ansprechen? Und so, ah nee, guck doch mal, wie die aussieht, die ist so voll alternativ und so. Wo ich mir halt denke, was ist denn an die alternativ, Digga, ey? Die hat halt dunkle Haare, nicht blond wie alle anderen und hat halt irgendwie 4 Ohrringe und Piercings am Ohr, statt sonst nur Ohrringe, so, das macht sie jetzt
und
zum Alternative
Girl. Und sie hat einen sehr dunklen
Lidschatten. Ja, oh mein Gott. Das ist halt, da war ich halt wieder so, ach Leute, so müsst ihr diese Klischees immer wieder aufgreifen. Der Film ist jetzt auch nicht von 1990, sondern von 2012, so. Das fand ich schon wieder ein bisschen nervig. Aber ja, jedenfalls ihren Charakter an sich fand ich trotzdem irgendwie cool. Das hat sie ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Und, ja, und sie will ja dann, man merkt halt schon, sie ist sehr anti, ne? Sie hat nicht so Bock auf Leute und eigentlich will sie auch gar nicht da sein. Sie muss aber quasi aufs College gehen oder ihr Vater will das. Ihr Vater ist nämlich unter anderem auch Lehrer an dem College, was schon mal super, super cringe ist schon mal generell, weil der kommt auch ständig in ihr Zimmer ungefragt und so und richtig komischer Dad. Nämlich eigentlich möchte sie gerne DJen werden. Und möchte auch gerne lieber in die City und weg und möchte ihr eigenes Ding machen. So. Aber ja, ihr Vater möchte, dass sie aufs College geht und macht ihr quasi so ein Angebot. Man kann es Angebot nennen, man kann es auch Erpressung nennen, das ist so ein bisschen eine Auslegungssache. Er sagt halt, ey, wenn du dich hier irgendwo in einem der Aktivitäten, einem der Sachen einschreibst, so, versuch eins von den Programmen hier mitzunehmen. Wenn es nichts für dich ist, wenn du merkst, es ist scheiße, dann finanziere ich dir deinen Umzug und dann machst du dein Ding und dann lass ich dich in Ruhe, so quasi. Das ist so sein Deal. Da friert sie halt ein. Und natürlich, obviously, ist es natürlich dann so, dass sie eben in diese, wie im Plot schon gehört, in diese Bellas-Truppe kommt, denn sie wird entdeckt unter der Dusche.
Das ist eine meiner absoluten Lieblingsszene.
Beim Singen.
Ich liebe die.
Nämlich von Brittany Snow, also Chloe, eine der, also es sind so, die Gruppe wird so angeführt von Aubrey und Chloe eben. Aubrey ist so die krass versessene Erfolgsperson, also die will auf jeden Fall immer mit diesen Contests eben gewinnen. Das ist auch die am Anfang des Films kotzt, weil sie das Problem hat, dass sie, wenn sie sich sehr stark aufregt oder wenn sie sehr aufgeregt ist, dann muss sie kotzen. Auf dem Niveau übrigens findet auch der Humor größtenteils des Films statt, auch das schon mal. Und genau, die Chloe hört sie dann eben unter der Dusche singen, Anna Kendrick. Sie sagt halt auch erst so, ich sing nicht, ich bin DJin. Aber dann merkt man, oh, sie singt unter der Dusche, das klingt ganz hervorragend, sie kann offensichtlich doch singen. Und Chloe sagt dann, ey, pass auf, in einer sehr lustigen Szene, wo die beiden einfach dann nackt unter der Dusche stehen und Chloe hat damit offensichtlich kein Problem. Anna Kendricks, Becca, es ist dann eben super peinlich und verdückt, will sich die ganze Zeit verhüllen. Aber sie geht auch nicht aus der Kabine raus, bis sie sagt, du singst jetzt für mich, ich will das jetzt nochmal hören. Und dann wird sie eben dann zur Audition eingeladen. Übrigens, Fun Fact, Brittany Snow und Anna Kendrick mussten diese Szene irgendwie 17 Mal drehen, nochmal drehen, bis sie dann wirklich saß und sie meinten halt so nach der Hälfte der Takes war ihnen das Nacktsein so egal, dass sie teilweise vergessen hat, dass sie sich in der Szene bedecken muss, weil sie einfach nur gegenübergestanden haben, geredet haben, bis der Regisseur irgendwie meinte, übrigens, Becker will das gerade nicht, du musst dich bedecken. Und sie sagt,
wobei
ja, stimmt.
Das auch sehr witzig gewesen wäre, wenn einfach beide dann da so gestanden hätten. Vor allen Dingen Chloe, ist ja auch nicht alleine da.
Wie man sieht. Ja, es sind auch mehr Menschen. Aber es war dann wirklich, die haben so vergessen, dass sie dann auch teilweise in der Drehpause einfach nackt waren und vergessen haben, sich wieder anzuziehen. Es war dann irgendwann so normal am Set. Fand ich einen geilen Funfact auch. Und wohl die beiden, Kendrick und Snow, die meinten wohl, die kannten sich vorher nicht und meinten, aber sie kamen halt, die hatten eine mega Chemie und haben sie im Set dann auch echt irgendwie, also war schon fast freundschaftlich dann irgendwie, war wohl sehr. Sehr, sehr cool. Ja. Von da war die Szene dann auch kein Problem irgendwie für beide. Jedenfalls natürlich auditionen sie dann und dann gibt es ja zum Beispiel die Szene dann, wo natürlich dann wieder auch alle super begeistert sind, weil Anna Kendrick macht ja dann diesen Becher-Song, wo sie mit so einem Becher so quasi so ein Drums imitiert und dabei halt singt. Das finde ich alle mega. Und dann kommt sie natürlich in die Band. Aber wenn wir schon bei Klischees eben waren, es bleibt ja nicht nur bei diesem Alternative-Girl-Ding, es sind mir so Sachen drin, da frage ich mich, warum muss das denn sein? Zum Beispiel spielt ja natürlich wieder Rebel Wilson mit, die obviously natürlich wieder das dicke Mädchen spielen muss und sie heißt nämlich auch in dem Film Fat Amy.
Sie nennt sich selbst wieder, so.
Ja, aber come on, Alter, es steht halt im Drehbuch und ich finde das so lahm. Das ist ja eh das alte, das ewige Thema ist ja bei, nicht nur bei ihr so, sondern auch bei, wie heißt sie?
Melissa McCarthy,
ja. Warum müssen die in Comedies denn immer auf ihr Gewicht reduziert werden? Das macht mich so sauer. Das ist einfach nervig. Ich finde das so durch das Thema. Und aber auch hier wieder, es wird nur damit gespielt. Sie hat ja nicht mal eine andere Ebene, außer dass, also ihre Performance auf der Bühne ist ja auch cool. Und dann, da wird ja auch gezeigt, dass sie auch mit ein Grund ist, warum die Show so gut klappt. Das ist ja auch alles cool. Aber meistens gehen ihre Witze immer aufs Gewicht irgendwie. Sie wird mit Burritos beworfen und sie macht irgendwie komische Bewegungen und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie schon wieder richtig drüber.
Durch den Film ist Rebel Wilson halt durch die Decke gegangen. Und das merkt man dann auch an den Fortsetzungen, dass ihre Figur da weiter in den Mittelpunkt gerückt wird. Ich finde, ist hier, ja, die Witze, die Gags sind nervig mit ihr, aber es ist noch nicht komplett überbordend, finde ich.
Ich fand's schlimm. Mich hat's mega genervt und genauso wie halt hier Hannah May Lee, die Lily spielt, dass der Gag halt ist, dass sie keiner versteht. Ich fand's teilweise ganz lustig, aber der hat sich auch krass ausgelöscht, der Gag, relativ schnell sogar. Es gibt, glaube ich, nur eines, also sie redet, also ihr Gag ist halt, also jeder, eigentlich im Grunde hat jeder Charakter natürlich aus der Band hat so einen Signature-Gag so quasi. Und ihr Gag ist halt, dass sie halt, wenn sie redet, ist sie halt nicht zu verstehen, weil sie super leise redet. Fast so ein bisschen wie der Gag hier aus dem Lonely Island-Video mit
Shy Ronnie.
Shy Ronnie mit dem Banküberfall. So, das ist halt mal lustig. Es gibt auch einen guten Gag, wo sie irgendwie aus dem Nichts irgendwie meint, von wegen so, do you want to see a dead body? Wo sie einmal so fragt, wollt ihr eine Leiche sehen? Aber keiner versteht sie halt, nur der Zuschauer versteht so ganz leise. Da muss ich lachen, der war gut. Aber der Gag ist auch echt krass ausgelutscht irgendwie. Und auch so Sachen wie später, dass sie da diesen Kotzengel macht. Das habe ich nicht verstanden. Warum gibt es diese Szene? Da kotzt halt Aubrey wieder, weil sie sich aufregt und sie legt sich rein und macht so einen Kotzengel wie im Schnee.
Also sie legt sich nicht rein, sondern sie fällt, ne?
Sie fällt rein, aber warum macht's? Also, ne, das ist halt so, ich fand leider das Gag-Writing im Film nicht gut. Ich musste selten lachen. Es war eher meistens Fremdscham. Ich fand den Humor halt echt viel zu platt. Das ist einfach nicht mein Humor, da kann ich nicht drüber lachen. So.
Auch nicht über Bumper oder Benji?
Nee, der hat mich so genervt. Nee, gar nicht, null.
Benji, du darfst nicht weird sein. Ich weiß nicht, was du meinst.
Das ging mir auch, geht schon wieder mit einher. Dass der Benji halt der Star Wars Nerd ist, der halt sein Zimmer bezieht und 3 Minuten später ist halt so eine riesen Star Wars Wand, ein Altar, so. Okay, das war ganz lustig, so wie schnell das ging. Das war ein ganz gutes Gag-Timing. Aber halt, dass dann er ist halt so der Nerd, so, und alle hassen ihn, weil er halt Nerd ist und irgendwie Zaubertricks kann. Ach komm. Ey, das ist alles so durch. Nee, das ist wirklich, das fand ich alles schlimm. Das fand ich wirklich alles, das hat mich richtig genervt, wirklich wieder. Ich kann diese Formelhaftigkeit nicht mehr sehen, wirklich. Und wie gesagt, das ist kein Film aus den 90ern, sondern es ist ein 2012er Film. Auch da hätte man das schon smarter alles schreiben können. Über so Sachen wie diese Breakfast A-Club, der dann noch kommt, weil eben, es gibt ja noch diesen Jesse, gespielt von Skylar Astin, der dann, wie ich mir dachte, der Love Interest oder eine Love Arc mit Anna Kendrick, mit Becca gibt, die sich aber, weil sie natürlich irgendwie, ihr Charakter ist ja dafür da, dass sie alle abstößt, also sie will ja keine Freunde, niemanden eigentlich haben, sie macht das ja nur, weil sie ja eigentlich eben diesen Deal erfüllen muss mit ihrem Dad. Es gibt da diese Szene, wo Jesse ihr halt das Ende von Breakfast Club zeigen will, weil er das so toll findet, was er aber quasi als Romantic Moment nutzen möchte, eigentlich um bei ihr zu landen. Wo mir aber auch wieder aufgefallen ist, ist genau der Punkt, du kannst nicht einmal jemandem ein Filmende zeigen und glauben, er oder sie fühlt das Filmende.
Ich glaube, sie haben den ganzen Film zusammengeschrieben.
Nee, haben sie nicht.
Nee?
Nein, er sagt ja ganz explizit, beziehungsweise sie sagt halt noch, er will mir das Filmende zeigen. Hm. Deswegen guckt sie den Film ja später nochmal, weil sie dann erst checkt, was der Film für ihn bedeutet. Das ist ja genau der Punkt. Sie checkt ja gar nicht in dem Moment, warum ihm die Szene so wichtig ist, weil sie den Film gar nicht kennt.
Gar nicht so clever von ihm.
Er will ja nur das Ende zeigen. Dann rafft sie ja auch null, was Phase ist. So. Und dann guckt sie es ja nochmal, dann muss sie auch weinen am Ende und so. Aber den Arc fand ich gar nicht so schlimm. Und was kann ich mit einem Film sauer sein, der einen Breakfast Club Reference macht? So. Das ist natürlich irgendwie ganz cool. Und dass das natürlich auch der Abschlusssong nachher dann irgendwie wird. So. Das hat alles geschenkt, das fand ich super cool. Auch diese Stand-Offs in diesem Pool, wo sie diese Stand-Off-Battles aus den verschiedenen.
Das
Riff-Off, Riff-Off nennen sie es. Das fand ich auch super cool.
Vor allen Dingen, du musst mal gucken, ja. Es gibt Standbilder von diesem Rad, was sie benutzen. Da steht herrliche Scheiße drauf. Zum Beispiel nebeneinander White Michael Jackson und Black Michael Jackson. Oder Songs Ruined by Glee. Und nur sowas. Es ist wirklich großartig. Und ich liebe auch diesen, ich weiß gar nicht, was seine Funktion ist, der so ein bisschen diese ganzen Sachen für die A Cappella-Gruppen organisiert. Und mit McLovin dann als Sidekick noch nebenbei.
Ja, McLovin, genau. Ja,
also, ich finde die beiden super cool.
Nee, also das war auch dieser Riff-Off war super cool. Und dann, das war auch so ein Klischee-Gag, da konnte ich wenigstens lachen. Der ist auch Klischee, aber war trotzdem witzig, dass es halt quasi eine Band gibt, die nur aus Kiffern besteht und die immer verlieren, weil sie halt nicht proben. Und dann sind sie halt dran, sie kommen nach vorne, vergessen den Text irgendwie, singen voll schief, ihr seid draußen, alle so, haha, toll, wir sind draußen, freuen sich voll, weil sie einfach alle ganze Zeit dicht sind. Das war lustig, da musste ich lachen. Das war cool. Der Film hat wirklich für mich so immer so Ups, Downs gehabt. Also es gab super viel Humor, der nicht mein Ding war, aber ich kann dem Film nicht absprechen, dass er sehr sympathische Charaktere hat. Also ich fand, das haben sie schon hinbekommen. Ich fand halt diese Bella-Crew dann irgendwie doch, ist einem schon ans Herz gewachsen irgendwie, so alle. Ich fand die Bühnen-Performances cool, also die Auftritte selbst, das war cool. Auch gerade die Songs halt eben von, wie hieß die Band von den Typen?
Verdammt, hab's jetzt vergessen.
Jetzt hast das ist mit T, glaube ich.
Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt rede mal weiter.
Du findest das raus. Ja. Irgendwas mit T, meine ich. Auf jeden Fall, die fand ich auch echt super cool. Auch die Songs von denen und so. Klar, der hier Adam Devine, der Bumper, sollte natürlich so der Assi-Frontmann sein, der ja auch total überheblich war und dann ja auch irgendwann mitten im Film die Band dann ja auch verlässt, weil er etwas Besseres Angebot hat, so. Also auch da natürlich die Sympathien insgesamt, auch wenn es da Schwierigkeiten in der Gruppe gibt, sind die Bellas natürlich so die, doch irgendwie die Netteren, so, die da auch dargestellt, die nicht so überheblich sind, einfach nur, außer vielleicht die Aubrey, weil die einfach so gewinnversessen ist, aber insgesamt werden sie natürlich als sympathischer rauskristallisiert und das hat für mich auch funktioniert, das fand ich alles okay.
Es sind übrigens Troublemakers.
Troublemakers, genau. T, sag ich ja. Ja, genau. Troublemakers. Das war cool. Und dann kommt ja das, was ich mir auch schon dachte, und das natürlich ist der Film halt vorhersehbar, weil es bedient halt auch die Formel, die man kennt. Es kommt der Part natürlich dann, wo Becker aus Zwist die Band verlässt, wo natürlich auch mit Jesse dann irgendwie ein Break ist, weil sie halt eben, wie gesagt, nicht niemand an sich ranlassen kann. Aber man weiß natürlich schon, es wird quasi ein Redemption-Arc aufgezogen, wo sie irgendwie dann doch wiederkommen, wo irgendwas passiert, damit alles wieder irgendwie gut wird. Und das passiert natürlich dann auch genauso, also das ist nicht überraschend. Auch das kennt man eben, diese Formelhaftigkeit, ist aber okay, kann man mitnehmen. Was ich aber sagen muss, was mich doch hinten raus auch nochmal ein bisschen gestört hat, was heißt ein bisschen, doch mich hat's gestört. Ich fand das Ende doof, aber das ist natürlich eine ganz persönliches Ding, weil natürlich muss der Film so enden, weil es ist ein Happy-Peppy-Film und natürlich wollten sie Nachfolger machen und natürlich und überhaupt, ne? Also wie gesagt, dass sie natürlich wiederkommt und dann doch noch die große Show am Ende kommt und dass sie den Wettbewerb dann halt gewinnen, den sie am Anfang aufgrund des Kotzfauxpas verloren haben. Natürlich dann auch mit dem Breakfast Club Song, beziehungsweise einem Mashup eben von ihr, den sie als coole DJin gemixt hat. Hat mich jetzt nicht verwundert, war auch alles cool. Ich muss aber sagen, was mich doch am Ende ein bisschen genervt hat, war, dass der Film ein Happy End darstellt, was eigentlich gar nicht Beckers Happy End ist. Denn...
Nicht?
Nein, überhaupt nicht. Denn eigentlich hat Becker ja im Grunde ihren Traum, den sie hatte, komplett begraben jetzt für diese Band, für dieses Projekt. Und ja, sie hat dadurch sich selbst kennengelernt, beziehungsweise herausgefunden, irgendwie, was sie will oder wer sie ist, oder beziehungsweise hat sich eben mehr geöffnet und verstanden, ja, manchmal muss man eben auch mit anderen Menschen interagieren oder zusammenarbeiten oder so. Okay, das Learning kann sie ja mitnehmen. Aber trotzdem war ihr Lebenstraum, und da redet sie auch mit ihrem Vater am Anfang drüber, sie möchte DJ werden. Und sie möchte Sachen mixen und so. Und für andere Musik produzieren.
Aber nur weil sie jetzt an der Uni ist, heißt das ja nicht, dass sie das jetzt nicht noch machen kann.
Das stimmt, aber der Film suggeriert gerade mit dem Ende, weil sie ist jetzt quasi der Lead, sie sitzt am Ende dann in der Audition, in der sie selbst am Anfang war, und entscheidet quasi über die nächsten Nachfolger so quasi. Also der Film verkauft schon das Happy End, dass sie das jetzt akzeptiert hat. Das ist jetzt so ihr Thing. Ich finde, der Film hätte anders aussteigen können, meiner Meinung nach, oder für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, da ich ja weiß, es gibt noch zwei andere Teile, die auch um diese Band gehen. Ich finde es einfach ein bisschen schade, weil, wie gesagt, es geht ja so um diesen Lebenstraum, den sie dann, meiner Auffassung nach, wie ich das Ende einfach lese, weiß ja nicht, ob sie im dritten Teil noch plötzlich DJen wird in Los Angeles, ich glaube nicht. Da hat sie so ein bisschen begraben dafür. Und die Band war nicht ihr Traum. Die Band war immer der Traum von Aubrey, beziehungsweise und des Vaters, weil er wollte, dass sie irgendwas am Campus macht, so ein bisschen. Und ich finde, der Film vergisst dann schon so ein bisschen noch zu beleuchten, dass das nicht ihr Traum ist eigentlich, sondern sie hatte eigentlich einen anderen Traum für sich, was sie nachgehen wollte, nämlich das Musik produzieren. Wofür sie ja auch Uplift kriegt. Einmal auch durch diesen Radiotyp da, wo sie die Platten sortiert.
Auch so eine gute Szene. Willst du nicht mal was anderes essen außer Burger? Du wirst dick. Shirt hoch. Sixpack. Ich glaube, ich kann es mir leisten.
Ja. Und dann sie auch so, er kann es sich leisten. Ja. Ja, wie gesagt, das war auch lustig. Also der Film hatte einige gute Gags, aber insgesamt das Gag-Niveau leider ganz nicht so meins. Von daher, also insgesamt mal, um das mal runterzubrechen, ich fand den Film deutlich besser als erwartet. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn sympathisch, ich fand ihn liebenswert, ich fand, wie gesagt, die ganzen Songs cool, ich fand das Thema A Cappella fand ich einfach cool, das hat mir Spaß gemacht. Aber eben, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan dieses Humors. Er war mir oft zu platt, er war mir oft zu drunter, sag ich mal, und zu plakativ. Ich fand die ganzen Klischees da drin, wie gesagt, war einfach schade, weil es besser geht, glaube ich. Also man kann smarter schreiben. Und von daher, so, ich bin halt nicht komplett zufrieden, aber ich bin deutlich besser unterhalten worden, als ich es befürchtet hatte oder als ich es erwartet hatte. So. Und ich glaube, mit einem besseren Scriptwriter oder vor allem mit besseren Comedy-Autoren, die nicht so komplett nur auf diesen College-Infantil-Humor teilweise dann gehen, hätte der Film noch deutlich besser werden können sogar, als er ist. So. Von daher, also wie gesagt, bin durchaus angetan und es kommt vielleicht jetzt sogar eine Premiere dieses Podcasts. Ich habe jetzt schon beschlossen, dass ich die anderen beiden Teile freiwillig auch noch gucken will.
Oha. Da musst du mal berichten.
ganz ohne Schaubefehl, weil jetzt, also zumindest angefixt, wie die Reise weitergeht, bin ich schon, weil ich ja eben weiß, dass die nächsten Teile auch noch mit derselben Truppe sind. Also so sympathisch fand ich sie dann doch. Aber ja, wie gesagt, für mich hätte er mit so einigen Stellschrauben, hätte er besser sein können, so muss ich einfach sagen, wieder erkennen auch, dass diese Art, und das ist auch, glaube ich, auch der Grund, warum ich diese Filme ohne Schaubefehl oft meide, weil ich einfach weiß, was mich da leider dann doch im Bodensatz erwartet. Und das stimmt leider einfach meistens, weil dieses Hollywood-Writing leider echt immer in diese Richtung geht. Und das gefällt mir einfach persönlich nicht so. Das ist so das Ding.
Nö, schon mal vorweg, der dritte ist wirklich, wirklich nicht gut.
Das habe ich schon rausgelesen, ja.
Ich mag den zweiten allerdings sehr, sehr gerne, was in erster Linie an den Antagonisten liegt. Das ist nämlich das Sound Machine. Es sind Deutsche.
Aber das ist auch, da gibt es auch so gute Line im Film. Da meint irgendwie, da meint Becker immer so, ich spreche übrigens auch Deutsch unter anderem. Und da meint Jesse so, ach, ist ja kein Wunder, dass du keinen Humor hast. schöner Deutsch-Diss mit drin.
Eine Sache, die ich tatsächlich erst gecheckt habe, nachdem du mir den Film als Schaubefehl gegeben hast, ist die Anspielerin an Almost Famous, wo sie im Bus sitzen, alle zerstritten sind und dann fangen sie an, Party in the USA zu singen.
Ach so, ja. Ja, stimmt.
Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Dann, ich vergesse es irgendwie ganz häufig, wenn ich den Film schaue vorher, der Auftritt von Turk.
Stimmt, ja. Und und hier, ich vergesse den Schauspielernamen immer. Der eine aus Brooklyn Nine-Nine ist ja auch in der Band, ja.
Genau. Der kommt auch nochmal wieder.
Okay. Ist auch geil, wo Becker auf die Fresse haut.
Gib's mir.
Und er dann meint so, ja, steck mir den Preis rein. Ja. Das war
ganz
gut, ja.
Zuletzt, wie fandest du die A Cappella-Moderatoren?
Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Oh ja, stimmt.
Elizabeth Banks,
die hat ja auch den zweiten gedreht, ne? Glaube ich.
Ich glaube, ja.
Dritten. Einen von den, ich glaube, den zweiten.
Zweiten oder dritten, ich weiß es gar nicht mehr.
Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die fand ich schlimm. Weil, da guter Punkt, ey, habe ich total vergessen. Weil an denen habe ich eigentlich genau mein Problem mit dem Film erkannt. Die beiden, also kurz zur Einordnung, die beiden kommentieren halt diese Shows, diese Contests. Und die kommentieren es halt super sarkastisch und satirisch und böse fast schon und machen halt Gags über die Bands und überhaupt so. Also wie so ein schnippischer Fußballkommentator quasi, nur eben da als Duo. Und ich finde, das Problem ist, das soll sarkastisch sein oder sie glauben, sie sind satirisch und sarkastisch, aber eigentlich sind sie ziemlich böswillig. Und ich finde, das ist genau das Problem des Films oder des Humor des Films. Der will auch teilweise so genauso sein vom Ton her wie die beiden, aber es ist eigentlich nur bösartig teilweise oder eben es drischt immer auf jemanden ein irgendwie. Und das fand ich wirklich, das hat es zusammengefasst. Ich fand das gar nicht so lustig, was die gesagt haben. Ich fand es eher unangenehm, weil teilweise, also die hauen ja auch irgendwie mal so sarkastisch, also gerade, das ist ja ein Mann, eine Frau eben.
Mhm.
Und gerade er haut ja auch total krasse sexistische Sprüche raus die ganze Zeit. Und irgendwie, sie sagt aber überhaupt nichts gegen, sondern supportet es dann auch teilweise noch und so.
Echt? Ich dachte, sie sagt immer, ha, du bist aber mit deinem Frauenbild in den 60ern stecken geblieben.
Ja, aber auch nicht so, als ob sie böse ist, sondern eher so als nochmal den Gag verlängern fast schon. Also ich fand das ganz komisch. Und ich fand so wie die beiden das, also so wie die beiden Satire verstehen, so versteht der Film teilweise auch seinen Humor, der irgendwie Man lacht nicht mit den Figuren, sondern über die Figuren. Und ich glaube, das war mein grundlegendes Problem mit dem Film auch größtenteils. Ja, deswegen. Also ich fand prinzipiell die Idee, das so zu machen, fand ich gut, aber ich fand eher so, wie sie moderiert haben, hat es fast schon zusammengefasst, was mein Humorproblem mit dem Film irgendwie war. Ja. Ja.
Okay. Übrigens nur für die ZuhörerInnen, falls man das hört, draußen sind Kinder auf dem Spielplatz und meine Hündin Lotti ist anscheinend innerlich eine alte Dame und sagt, runter von meinem Rasen.
Sie mag keine Kinder. Gar nicht. Sehr gut. Sie hat es gehört, ja.
Ja, es war auf Kommando.
Übrigens, was ich auch noch witzig fand, kurz noch Trivia, muss ziemlich sehr lachen. Adam Devine, also der den Anführer der Troublemakers spielt, den Bumper.
Bumper.
Der wusste beim Casting nicht, dass es ein Musikfilm ist, in dem er vorspricht. Er dachte nämlich, er hat nur den Titel gesehen in seinem Audition-Auftrag von seinem Management. Und er dachte, der Filmtitel Pitch Perfect, es würde ein Baseballfilm sein, weil man da ja auch einen Pitcher hat. Und deswegen hat er sich auch einen Sportfilm eingestellt und war dann komplett überrumpelt, dass er in der Audition plötzlich singen sollte. Und er hat dann das Theme von Full House gesungen, der Serie. Und die Casting-Crew war so weggeblasen von seiner Theme, von seiner Full House-Performance, dass er die Rolle bekommen hat.
Mega. Fand es ist ja auch lustig. Die News war jetzt bei Zeitpunkt der Aufnahme irgendwie vor ein oder zwei Wochen, dass eine Serie in Arbeit ist mit Bumper als Hauptfigur. Und zwar in Deutschland. Denn nur da hatte er nach dem Film Erfolg.
Wow.
Ja, ich sehe da schon etwas Hasselhoff-eskes.
Ja, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Übrigens, und auch noch ein Audition-Fact, das fand ich auch mega lustig. Rebel Wilson selbst tatsächlich, die hat in der Audition zudem mit ihrem Alter geschummelt. Die hat sich nämlich 6 Jahre jünger gemacht. Ich glaube, die 24 hat sie gesagt. Dabei war sie ja schon 31 bei der Audition. Da wäre allzu alt gewesen, eigentlich für ein College-Teen, weil die ist ja Jahrgang 80 und hat dann geschummelt, damit sie die Rolle kriegt. Ja.
Abgefahren.
Ja, das ist erst irgendwie mitten im Dreh immer mal aufgefallen, dass sie eigentlich schon 30 ist. Alles.
Ja. Ja, ich kann alle deine Punkte, die du angebracht hast, kann ich durchaus verstehen, aber ich finde den Film halt so grundsympathisch, dass es echt so eine Art Gute-Laune-Ding inzwischen bei mir geworden ist. Dass, wenn ich mir irgendwie, wenn ich jetzt nicht Bock habe, irgendwie was Neues zu gucken oder so und gerade irgendwas brauche, wo ich mal ein bisschen lachen kann, dann läuft der erstaunlich häufig.
Du, will ich dem auch gar nicht absprechen. Ich finde den auch sympathisch und ich fand den auch in seiner Art und Weise, ich will nicht wholesome sagen, weil wholesome ist er nicht, dafür ist er teilweise zu böse oder zu daneben, sag ich ja.
Aber garstig.
Ich finde ihn er hat schon so was Einlullendes. Das gebe ich ihm auch. Alles cool. Ich finde ihn auch sympathisch. Aber rein wirklich jetzt hier in meiner Filmmeinung einfach, wie gesagt, sind mir die ganzen Sachen zu sehr aufgestoßen, dass ich jetzt sagen könnte, das ist für mich durchweg irgendwie alles positiv und cool. Wie gesagt, dazu habe ich zu wenig gelacht und hier und da mich einfach doch dann wieder an diesen Tropes gestört. Einfach, ist einfach nicht meine Welle. Aber ich will dem Film nicht absprechen, dass er sympathisch ist. Wie gesagt, ich hatte trotzdem eine ganz solide Zeit mit dem Film. Ich habe den gerne geguckt. So ist es nicht.
Nice.
It's a first, sagen wir mal.
Ob ich den Film, den du mir aufgetragen hast, gerne geguckt habe, das erfahrt ihr nach der Werbung.
ich glaub generell schon mal gerne ist schwierig bei dem Film, aber das werden wir jetzt sehen.
Ja, denn ich habe von dir bekommen den Film I Saw the Devil.
Ein Film von Kim Ji-Woon.
Wir haben den Kopf gefallen.
Erinnerst du dich noch?
Rache ist ein tiefer Abgrund. I saw the devil.
Aus dem Jahre 2010. Und schon mal eine Sache vorweg. Ich hatte mir ganz tolle Notizen gemacht und eben gerade ist mein Laptop abgestürzt. Wuhu.
Was wir ja lernen, Notizen einmal zwischenspeichern.
Ja. ich bin ein cleverer Matze. Der Film wurde inszeniert von, muss ich mir mal überlegen, weil es ist bei koreanischen Namen, es ist ja ähnlich wie bei japanischen mit den Vor- und Nachnamen, es ist verwirrend. Wurde inszeniert von Kim Ji-Won, den kennt man unter anderem als Regisseur von The Good, The Bad and The Ugly, A Bittersweet Life oder, und den habe ich jetzt gestern dann als Auffrischung nochmal gesehen, A Tale of Two Sisters, das koreanische Original und nicht diesen komischen The Uninvited, das US-Remake. In den Hauptrollen.
Hast du eben The Good and the Bad and the Ugly gesagt eigentlich?
The Weird. Stimmt.
Genau, Beard heißt der ja von ihm, ja. Und der hat halt den Schwarzenegger gemacht, ne? Den Last Stand ist ja auch von ihm.
Ja, stimmt. Last Stand hieß ja nicht Miss Stand, das ist ein Stephen King-Ding.
Und er hat doch auch die Dings gemacht, ne? Der hat doch auch die Anime-Netflix-Verfilmung gemacht von Jinro, Wolfbrigade. Hat er auch gemacht.
Andersrum, die Realverfilmung.
Meine ich doch, die Realverfilmung. Die war auch von ihm, meine ich.
Genau, Ilang. Ja. Soll ja gar nicht so gut sein.
Habe ich nämlich noch nicht geguckt, genau. Aber den habe ich auch schon auf der Liste.
Hast du denn den originalen Jinro gesehen?
Ja.
Schade. In den Hauptrollen, und ich werde jetzt auch nur die beiden Hauptdarsteller nennen, hat man Lee Byung-hun. Den kennt man auch unter anderem aus The Good, The Bad and The Weird. So, aus Bittersweet Life oder eben aus JSA, Joint Security Area oder Joint Secure Area. Ein Film von Park Chan-wook. Und der andere Darsteller, der wichtig ist, der hat auch eine Verbindung mit Park Chan-wook. Das ist nämlich Choi Min-sik. Der ist nämlich bekannt aus Oldboy, als Oh Dae-soo, als Hauptfigur aus diesem Film. Und aus dem wirklich, wirklich furchtbaren Luc Besson-Film Lucy. Da hat er aus irgendeinem
Grund stimmt.
Auch mitgespielt.
Ja, aber der hat auch, also der sticht dann auch schlecht, also sticht dann negativ heraus, aber der hat ja auch eine ziemlich große Vita, was eben koreanisches Kino angeht, ne? Also Sympathy for Lady Vengeance hat er noch mitgespielt, ist ja auch ein Klassiker des Genres und noch viele weitere, ja.
Aber deswegen wieder schon, einmal, ne? Mit Stoker?
Stoker, ja. Ja. Genau.
Was wolltest du noch loswerden?
Ich wollte nur sagen, ich meine, die beiden Charaktere nehmen ja 80% des Films ein, oder wenn nicht mehr. Deswegen, auf denen liegt ja all der Fokus. Alle anderen Charaktere sind ja mehr oder weniger Beiwerk.
Deswegen hatte ich nicht mehr rausgeschrieben. Interessant ist tatsächlich die Veröffentlichungsgeschichte des Films, denn in seiner Ursprungsform wäre der in Korea nicht ins Kino gekommen. Da hat die südkoreanische Filmbewertungsstelle, KMRB, hat Kim dazu gezwungen, letzten Endes den Film um 80 bis 90 Sekunden zu kürzen. Mhm. Sonst wäre der als restricted eingestuft, was eigentlich so viel bedeutet wie, du kriegst den in keinster Form irgendwie veröffentlicht.
Das ist wie in USA, wenn die wie ein X-Rating kriegen würden oder NC-17, dann ist es quasi Marketing-tot, ja.
Und Splendid hat dann versucht, den Film in dieser Form in Europa oder in Deutschland zu veröffentlichen. Und SPIO, die Spio-Juristenkommission, hat dem selbst die allerhöchste Freigabe verwehrt. Es gab dann nochmal eine Sonderprüfung durch eine andere Kommission und die hat den als strafrechtlich unbedenklich eingestuft. Und dann kam der halt im Sommer 2011 in Deutschland ich weiß gar nicht, ob der im Kino lief, ich glaube teilweise. Auf jeden Fall wurde er veröffentlicht und die BPJM hat dann relativ flott gesagt, nüpp, so nicht und hat den nicht einfach nur indiziert, sondern direkt auf Liste B geschmissen. Was bedeutet, dass der tatsächlich hätte beschlagnahmt werden können.
Korrekt, also zum Kino, der lief halt damals 2010 auf dem Fantasy Filmfest.
Okay. Und 2008 wurde der Film dann erneut vorgelegt und ein Gericht hat entschieden, dass der nicht beschlagnahmt werden soll und seitdem ist er auf die Liste A gekommen, sprich er ist indiziert. Da musst du jetzt vielleicht nochmal sagen, was das bedeutet, er darf nicht frei verkauft werden, oder?
Genau, also er darf halt nicht irgendwie im Mediamarkt im Regal stehen in der ungekürzten Form. Und unterliegt einem Werbeverbot. Das heißt, natürlich auch heute sprechen wir über diesen Film natürlich sehr informativ und natürlich keiner war werblich. Mhm. Und wenn Matze sagt, der Film ist gut, dann meint er selbstverständlich die geschnittene deutsche Version.
Natürlich. Es gibt verschiedene Versionen davon. Unter anderem gibt es die ungekürzte Fassung in einem Mediabook mit verschiedenen Covern. Die gekürzte Fassung ist unter anderem in einer Collection des Regisseurs und es fehlen tatsächlich insgesamt knapp 10 Minuten, was eine ganze Menge ist. Ich habe durch den Schnittbericht ein bisschen gescrollt und ich muss ehrlich gestehen, bei manchen Dingen kann ich es verstehen. Dazu aber dann gleich nochmal mehr. Natürlich, der Regisseur hat den Film so gedreht, wie er ihn haben möchte. Ne? Aber es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich nachvollziehen kann, warum man das abgeändert hat später. Auf der IMDb hat der Film eine sehr, sehr gute 7,8 und auf Letterboxd eine noch bessere 4,0. Und das muss ich sagen, da war ich doch sehr verwundert, wie hoch der tatsächlich eingestuft wird. Das ist also eine durchschnittliche 4,0, ist zumindest bei Letterboxd mit einer der höheren Wertungen.
Ja, und vor allem halt für so einen Genrefilm, ne? Mit schon Tendenz zum Horror ist das eher selten, ja.
Ja. Interessanterweise ist aber die das internationale Presseecho dieses Films war äußerst durchmischt. Zumindest wenn man sich zum Beispiel bei Wikipedia die Zitate von Variety und der Washington Post und so weiter und so fort durchliest. Dazu dann aber gleich vielleicht noch in meinen Review-Part mehr. Was hatte ich erwartet? Einen harten Film, allerdings ohne genau zu wissen, worum es eigentlich geht. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal schon mal erwähnt, dass ich den irgendwann mal angefangen habe, aber auch eher nur so halbgar dabei war und dann war das eher so, ja, nö, und ich habe nach, weiß nicht, einer Viertelstunde oder so wieder ausgemacht. Und witzigerweise, auch mit den Schnittberichten und so, konnte ich mich nicht erinnern, dass selbst der Anfang schon echt knackig ist. Dementsprechend bin ich da relativ, ja, unbefleckt reingegangen. Worum geht es allerdings in I Saw the Devil mit dem tollen deutschen Beititel Rache ist ein tiefer Abgrund? Die Inhaltsangabe ist von der OFDB eingetragen von Will Lee. Der Film beginnt mit der bestialischen Ermordung von Jeo Jeon, koreanischen Namen, es tut mir leid, wenn ich die jetzt butcher, durch den Serienkiller Kyung Chul. Damit entfesselt dieser aber unwissentlich eine Spirale der Gewalt. Denn er weiß nicht, dass sein Opfer die Tochter des Polizeichefs Yang und die Ehefrau des Geheimagenten Soo Hyun Kim ist. Dieser lässt sich von seinem Schwiegervater die Akten derjenigen Männer geben, die das Verbrechen verübt haben könnten, und nimmt sich 2 Wochen Urlaub. Allerdings nicht, um die Geschehnisse zu verarbeiten, sondern um den Killer ausfindig zu machen und sich zu rächen. Schnell stößt er auf die Fährte von Kyung Chul und beginnt mit diesem ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ziel, diesen das Leid seines Opfers spüren zu lassen. Doch er unterschätzt seinen Gegner. Ich hatte interessanterweise den Anfang im Kopf mit dem Auto, was abgestellt wird, und der Attacke von Kyung Chul. Allerdings hatte ich dann, ich weiß nicht warum, aber dieses ganze Folgeding, wie er mit seinen Opfern umgeht, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Und jetzt nach den Schnittberichten zufolge ist er selbst in der geschnittenen Version trotzdem davon noch was zu finden. Mhm. Das nächste, woran ich mich nämlich erinnern konnte, war dann, wie die Leiche gefunden wird. Und das muss ich sagen, das ist so ziemlich der emotionalste Punkt in diesem gesamten Film, weil die Verzweiflung von allen Beteiligten und diesem Medienrummel, das ist schon, das nimmt einen schon arg mit. Zumindest mich. Und da dachte ich mir, okay, das wird jetzt ein super spannender Thriller über Rache, über Verlust und so weiter und so fort. Ist es aber nicht. Denn der Film macht relativ schnell klar, worum es geht, wenn dann unsere Hauptfigur Soo Hyun anfängt, die Männer aufzusuchen, die auf dieser Liste stehen, und zum Beispiel dem einen dann durchaus knackig die Klöten. Jetzt fällt mir kein Wort mit K ein. Ja, einfach zerhaut. Was die Polizisten übrigens auch ein bisschen lustig finden. Und da schon mal so eine Sache, der Film hat teilweise sehr kruden Humor. Ich musste auch an manchen Stellen lachen, aber irgendwie hat sich das nicht so wirklich mit dem vermischt, was der Rest des Films macht. Weil dafür ist es zu wenig, einfach zu wenig da. Mhm. So, es gibt halt, es soll ja Leute geben, die den Film auch teilweise als schwarze Komödie sehen. Und das finde ich bedenklich. Und es geht letzten Endes darum, dass Soo-hyun Kyung-chul ausfindig macht und ihn immer fast bis zum Tode treibt, nur um dann von ihm abzulassen, ihn irgendwo zusammenflicken zu lassen und ihn dann später wieder auflauert, um ihn dann noch mal wieder zu verprügeln. Und am Anfang hat das Ganze für mich auch noch sehr gut funktioniert. So die erste Szene, wo Kyung-chul richtig, richtig arg einen mitbekommt in seinem eigenen Versteck. Und auch die Szene im Krankenhauszimmer, da war ich richtig so, haha, das hast du verdient. Aber spätestens ab dieser Villa, es nimmt halt die Effektivität des Ganzen arg ab. Mhm. Zumindest für mich. Der Film ist, diese ganze Indizierungsgeschichte habe ich jetzt nicht ohne Grund vorgelesen. Er ist ultra brutal. Er ist fies, er ist gemein. Er ist blutig ohne Ende. Das nutzt sich aber irgendwie super stark ab. Und natürlich hatte man dann immer noch die Sachen, so zum Beispiel das Ende mit der Guillotine, wo man zusammenzuckt, einfach weil es krass ist. Aber es hatte irgendwie keinen Effekt mehr auf mich. Und da musste ich zum Beispiel an Iso von Takashi Miike denken, weil der funktioniert ähnlich. Der hat dann, wobei es bei Iso halt wirklich so ist, dass der darauf abzielt, dass man gegen diese Gewalt abstumpft.
Genau, ich wollte sagen, also Iso hat ja auch noch deutlich weniger Narrative als
eben, der ist ja einfach nur brutal.
Ja.
I Saw the Devil versucht ja aber, eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen auch habe ich mir A Tale of Two Sisters nochmal angeguckt. Mhm. A Tale of Two Sisters hat eine ganz, ganz, ganz fantastische Geschichte. I Saw the Devil nicht. Denn das, was erzählt wird, ist so langweilig letzten Endes, dass er sich eigentlich nur durch seine Brutalität irgendwo von anderen Sachen abheben kann. Und der Film geht halt über 2 Stunden und dieses ganze ihn zusammenschlagen, ihn freilassen, ihn zusammenschlagen, ihn freilassen, das zieht sich arg. Und gerade so ab diesem Punkt in der Villa, wo dann auf einmal Kyung-chul einen Kumpel hat, der Kannibale ist, und mit dem er zusammen damals irgendwie coole Dinge getan hat als Bösewicht. Das war alles so ultra weird und so einfach nichts sagen, weil damit auch gar nichts gemacht wird letzten Endes. Irgendwie, also es hatte für den Rest überhaupt keine Bewandtnis. Und das ist eine Sache, die sehr häufig kritisiert wurde und die selbst mir als weißen Hetero-Cis-Mann echt mies aufgestoßen ist, wie unfassbar egal Frauen in diesem Film sind. Denn so gut wie jede Gewalttat, und zwar wirklich, wirklich in ganz fieser Form, wird gegen Frauen ausgeübt. Und da ist es egal, dass es eigentlich nur von den Bösen ist. Da werden Frauen zu Oralsex genötigt. Und das ist zum Beispiel einer der Schnitte, den ich in der geschnittenen Version schon irgendwo nachvollziehen kann, weil du hast schon vorher diesen Suspense-Moment die gesamte Zeit in diesem Krankenhauszimmer und in der geschnittenen Fassung sieht man wohl nicht in dieser Ausführlichkeit, wie Kyung-chul diese Frau jetzt zu einer sexuellen Handlung nötigt. Mhm. Oder auch vorher vergewaltigt er ja eine andere Frau oder ist im Begriff. Und auch da wurde wohl es eher bei einer Andeutung gelassen, als dass man es dann ja schon relativ deutlich sieht, was da jetzt eigentlich Phase ist. Und das ist etwas, was wirklich, wirklich unangenehm ist. auf der anderen Seite, das klingt halt jetzt ätzend, es sieht halt alles unfassbar gut aus. Also inszenatorisch ist das Ding eine glatte Eins. Der Kampf im Krankenhauszimmer, wenn die Kamera zum Beispiel durch Glas und so durchgeht, ist mega cool. Oder dieser Kampf im Taxi, der auch so ein bisschen out of nowhere kommt, wo die Kamera sich die gesamte Zeit drumrum dreht, das sieht alles ganz fantastisch aus. Und das ist es auch bis zum Ende. Aber wie gesagt, trotzdem war ich irgendwann so, ja, ich hab's verstanden, Menschen sind scheiße. Danke. Die Misanthropie dieses Films zieht sich so lange hin, ohne dass das in irgendeiner Form Mehrwert bietet. Und da vielleicht so ein bisschen dann die Überleitung zum Fazit. Es hatte für mich so einen ähnlichen Effekt wie Joker. Denn das, was der Film erzählt, ist nicht neu. Das wurde vorher 10.000 Mal in diversen Formen irgendwie cleverer gelöst. Der Film ist aber trotzdem durch die Inszenierung, durch seine Maßlosigkeit, ja, sehenswert, weiß ich nicht, aber dadurch hebt er sich halt ab. Ich kann es aber nicht verstehen, wie man diesen Film wirklich ganz, ganz hoch lobt. Das, was er erzählt, ist halt echt langweilig. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Spalter einfach. So, wo Leute sagen, ey, das ist einfach ein menschenverachtender Film und die den deswegen geil finden oder eben ganz, ganz furchtbar. Ich würde mich jetzt irgendwo in der Mitte einsortieren, aber so richtig überzeugt, boah, weil er auch irgendwann einfach repetitiv wird.
Also das Repetitive verstehe ich tatsächlich, ja, weil natürlich, also das ist aber ja gleichzeitig auch da eben der Keypunkt des Films. Es geht ja eigentlich wirklich um dieses Machtspiel zwischen den beiden, beziehungsweise das Machtspiel eben, dass der Cop mit dem Killer spielt, weil er eben persönlich involviert worden ist. Also it's getting personal quasi. Weil er selbst betroffen ist, geht das überhaupt los, das Spiel. Ne? Wäre es quasi in Anführungszeichen nur ein Serienkiller, ein Frauenmörder, wäre er sich ja nicht so versessen und so sadistisch natürlich ihm hinterher, sondern es geht natürlich darum, dass er persönlich involviert einfach ist. Und,
klar, aber das hast du doch nach einer halben, dreiviertel Stunde hast du das doch verstanden.
Ja, ja, natürlich. Das wird ja auch, also, klar, darum geht es ja quasi im Film.
Ja, aber warum wird das so arg ausgewälzt?
Ja, weil es halt, wie gesagt, im Fokus steht ja dieser Machtkampf und plus dann eben natürlich noch der Fakt, dass sich das dann später ja sogar nochmal dreht, weil eben der Cop sich zu sicher ist, dass das funktioniert. Also das ist ja auch so eine kleine Prämisse, die man schlucken muss, also dass er den Killer immer traktiert und dann wieder laufen lässt, um ihn wieder einzufangen und quasi, er will eben ja das erfahren lassen, was er seinen Opfern antut. Ja, er spürt ihn immer wieder auf, er stalkt ihn wie ein Opfer und foltert ihn dann eben auch, so wie er seinen Opfer Schaden zufügt. Aber, und das ist dann eben, dass er zu sicher ist, dass es funktioniert, beziehungsweise, dass die Idee, dass ihn immer wieder laufen lässt, immer wieder findet, das ist ja auch so ein bisschen natürlich vom Drehbuch hin konstruiert. Also,
hatte ich aber auch zum Beispiel ja keine Probleme.
Weil der Killer ja schon clever ist, was man ja merkt an sich. Es hätte ihm ja auch problemlos passieren können, dass er wirklich schafft, unterzutauchen, ist er weg. Also, dass er ihn auch immer wieder findet, dass er so sicher ist, dass mit dem Sender halt auch, ne, dass er das ja auch rauskriegt dann und so. Die Gefahr war ja auf jeden Fall da, dass er ihn irgendwie austrickst und verschwindet so. Also, dass er ihn gar nicht mehr kriegt quasi. Deswegen muss das mal ein bisschen schlucken so. Aber es geht ja darum, dieses zermürbende Spiel zwischen den beiden, dieser Machtkampf. Und deswegen, tatsächlich kann ich nicht verstehen, dass ich den Film langweilig finde. Ich finde den Film hochspannend, durchgehend. Also, das verstehe ich halt überhaupt nicht, aber es ist halt einfach andere Intention, beziehungsweise holt dich halt dann auf eine andere Art nicht ab. So wie mich die kotzende Frau bei Pitch Perfect nicht abholt. Aber das ist ja einfach eine Geschmackssache so. Aber wie gesagt, es ist halt dieser Machtkampf zwischen diesen beiden Figuren. Und da, wie, dass du halt meintest, so, also dass er halt übelst misogyn ist und ein Frauenmörder ist und vergewaltigt und so weiter. Ja, klar, ist das schlimm. Aber ich meine, das kann man dem Film ja auch wiederum nicht vorwerfen, weil, also, es gibt ja nur leider
doch,
Frauen.
Doch, natürlich, weil es nur Gewalt gegen Frauen gibt.
Ja, aber das ist genauso. Uns hat mal, ich mache ja noch einen True Crime Podcast, uns hat mal beim True Crime Podcast bei iTunes jemand geschrieben, wir sind ein schlechter Podcast, weil wir nur Morde behandeln, denen Frauen umkommen. Ja, es tut mir leid, dass leider viele Männer Frauen umbringen. Da kann ich aber nichts für. Und der Film bildet eben einen Frauenmörder ab. Die gibt es leider. Also, dass er Gewalt gegen Frauen ausübt, liegt daran, dass der Charakter ein Serienkiller ist, der Frauen umbringt. Aber das ist
aber
ja.
Warum muss er das sein?
Ja, warum nicht?
Weil es nun mal auch Menschen gibt, die alle Leute umbringen.
Ja, natürlich, natürlich, klar. Aber das ist ja eine Drehbuchentscheidung zu sagen, er ist ein Frauenmörder.
Aber was ist dann die Intention dahinter?
Der ist ein Frauenmörder. Also ein echter.
Ja, aber irgendwas möchtest du mir doch damit sagen.
Ein echter Frauenmörder bringt halt auch Frauen um, weil er Problem mit Frauen hat oder weil er irgendwie eine schwere Kindheit hatte oder was auch immer. Also es gibt es ja nun mal leider in echt. Es ist nicht einfach so, dass der Film hier sich was ausdenkt, sondern es gibt halt einfach Frauenmörder. Und es ist halt eine Entscheidung, ihn ein Frauenmörder sein zu lassen. Das ist unangenehm, aber das soll es ja auch sein. Aber ich finde, das ist, also für mich ist es kein Kritikpunkt am Film, sondern es ist ja klar, er ist der Antagonist, er bringt Frauen um. Und wie gesagt, ein Serienkiller ist ein Serienkiller. Und da finde ich, das muss man keine Intention haben in dem Sinne. Also ich finde es so dann in Anführungszeichen besser, anstatt es dann noch so zu lösen, wie es viele Drehbücher dann machen und dann unbedingt irgendeinen noch einen Arc finden müssen, um zu attestieren, warum er jetzt gerade Frauen scheiße findet. Also weil er als Kind mal verprügelt wurde von einer Frau oder so, keine Ahnung. Das ist dann eher fast noch die scheinheilige Ausrede, um dann Frauen umzubringen. Er ist halt ein Serienkiller, der Frauen tötet. Gibt es leider wirklich hier im Film, finde ich jetzt, ist eine Entscheidung.
Ich gebe dir recht, dass das dieses.
Natürlich ist das hart mit anzusehen und scheiße, aber das soll ja auch so sein. So.
Ich hätte es halt nicht weniger scheiße gefunden, hätte er Männer auf brutalste Art und Weise umgebracht.
Absolut, aber das ist halt, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es im wahren Leben nur Männermörder gibt. Also, das ist halt der Punkt. Also, es gibt sogar deutlich mehr, leider, mehr Männer, die Frauen umbringen, als andersrum. Oder weniger Männer, die Männer umbringen. Sondern es ist leider so, dass Frauen ja die meisten Opfer sind. Es ist halt leider so. Und wenn der Film das halt als Entscheidung nimmt, um einen Serienkiller zu porträtieren, der Frauen tötet, ist es halt eine Drehbuchentscheidung. Also, es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Ansatz von Diversity, wenn du jetzt einfach mehrere Geschlechter als Opfer hast. Also es ist ja kein Realitätsabbild dann quasi. Das wäre nur wiederum eine Drehbuchentscheidung. Also wie gesagt,
ich fand's halt
es soll sehr, hart sehr sein. Das Einzige, was ich dir gebe, ist, ja, er ist in dem dann, was der Killer, wie der Killer die Frauen behandelt und mit ihnen und sie anfasst und sie malträtiert. Es könnte vielleicht weniger exploitativ sein. Dass es halt wirklich nur andeutet, du weißt, was er tut, du musst es aber nicht so ausschlachten. Da gebe ich dir recht. Das kann man. Dann hätte der Film aber auch sein Verbotsdiskussionsproblem nicht. Er will halt hart sein, so. Das kann man ankreiden. Klar, man kann sagen, du musst nicht alles zeigen. Du kannst auch mehr Sachen andeuten. Du musst nicht so exploitativ dann immerhin wenigstens mit dem Frauenmord-Thema umgehen. Das ist ein valider Punkt. Aber wie gesagt, dass ein Frauenmörder im Film porträtiert wird, finde ich jetzt generell erstmal jetzt nicht verwerflich in dem Sinne, sondern es bildet leider auch eine Realität ab, die da vorhanden ist. Meiner Meinung. Aber ich verstehe, alles gut, wenn du es anders, wenn du das einfach für dich, wenn du es einfach nicht verarbeitet, wenn du nicht so aufgefasst hast, dann ist das natürlich deine Filmmeinung.
So zum Abschluss zum Film finde ich das, was bei Wikipedia steht, von Michael Atkinson von The Village Voice eigentlich sehr, sehr zutreffend.
Ja.
Außer dem ersten Teil des Satzes, weil das stimmt zum Beispiel bei A Tale of Two Sisters gar nicht. Never good with nuance. Kim is a beast with disarming imagery. Also ich fand Tale of Two Sisters schon sehr nuanciert. Naja. But has few resonating ideas, leaving the domino tumble of brutality to become its own tiresome spectacle. Ich finde, das fasst das ganz gut zusammen, was dieser Film für mich ist. So,
ein ermüdendes Schlachtfest.
Ja, eben. Und am Ende, wenn dann unsere Hauptfigur weinend die Straße runtergeht, denke ich mir, ja, danke, habe jetzt 2,5 Stunden Brutalität gesehen. Cool. Ohne irgendwas anderes zu fühlen.
Nicht mal das Ende hatte ich gekriegt?
Überhaupt nicht. So, das war halt fies. Mehr aber auch nicht.
Ja, okay. Aber gut, ich meine, wenn der Film dich vorher schon nicht gekriegt hat, dann macht das natürlich auch nichts mit dir, klar.
Überhaupt nicht. Rache ist doof. So, der allgemeine Tenor dieses Films.
Ja, das stimmt, ja.
Oder bringt nichts.
Beziehungsweise Spirale der Gewalt und so.
Mhm. Wollen wir dann zu den nächsten Filmen kommen?
Ah, das heißt, also für dich war das jetzt kein empfehlenswerter Film für dich.
Wie gesagt, ich finde, dass er großartig inszeniert ist und dass ich stelle ihn halt auf eine Stufe mit Joker. So. Ich habe das alles schon 1000 Mal gesehen, aber halt nicht in dieser Inszenierung.
Aber wie ich verstehe den Joker-Vergleich noch nicht ganz.
Joker wurde auch so in den Himmel gelobt und hatte aber überhaupt nichts Neues zu erzählen.
Okay, also du redest jetzt aber von deiner Erwartungshaltung mit Joker und also du vergleichst nicht die Filme, sondern deine Erwartung und was der Film dann bei dir ausgelöst hat.
Ja, so in etwa.
Okay.
Und das hat sich halt hier ähnlich verhalten. So, man erwartet jetzt irgendwie was Großartiges und was du letzten Endes bekommst, ist eine Geschichte, die langweilig ist, die halt nur dadurch, weil halt schon 10.000 Mal gesehen, die eigentlich nur dadurch getragen wird, dass der Film halt fies ist. So.
Okay. Geh jetzt. Nein, Quatsch. Nee, okay. Spannend, spannend. Wie gesagt, für mich ist das ja ein 4,5 von 5 Filmen. Ich finde den ja grandios. Aber ja, gut, krass. Schade.
Du hast mich, ich weiß.
Nein, alles gut, wie gesagt. Aber du hast recht, ist ein Spalter, ja. Doch, weil ich glaube, das ist halt kein 3 oder das ist kein 5 von 10 Film. Das ist, glaube ich, echt ein 2 von 10 oder ein 9 von 10 Film. Also entweder ist man da voll investiert und ich bin da voll drin oder eben gar nicht, glaube ich.
Du hast Lachen, bei mir ist er 3 von 5.
Echt?
Ja. So, er hat seine Momente, er hat seine starken Szenen, aber er hat halt auch super viel, was mich nervt.
Okay, dein Talk jetzt eher, hätte ich eher, klang eher wie so ein 2 von 5 tatsächlich, wenn man es mal so will. Aber okay.
Womit bekomme
ich
denn?
Dass ich mal einen Musikfilm besser finde in der gleichen Folge wie du, egal was ich dir gebe, meinen Film. Das ist auch mal spannend. Dass wir das noch erleben dürfen.
Womit darf ich mich denn das nächste Mal rumschlagen? Jetzt so als Racheakt?
Ach, hier gibt's keine Rache, hier gibt's nur Spaß. du guckst dir das nächste Mal, wenn wir uns zusammenfinden für den Schaubefehl, einen Film an, der ja schon so ein Klassiker ist, zumindest in gewisser Hinsicht, und der viel zitiert wurde. Es gibt ein Remake, das kenne ich, glaube ich, aber gar nicht. Und er ist von einem Altmeister des Films. Du schaust dir diesen Film hier an.
Das klingt schon wieder alles so nach Horror. Ah.
Nein.
Assault on Precinct 13. Wie heißt der auf Deutsch nochmal? Der Anschlag?
Der Anschlag, glaube ich, oder? Nee, das Ende. Das Ende. Das Ende heißt der auf Deutsch. Das Ende, Assault on Precinct 13.
Ein John Carpenter-Film.
Ja.
Also mit Horror war ich nicht ganz so weit.
Ja, vom Regisseur nicht, aber der Film ist tatsächlich ein Actionfilm, ja. Ein Belagerungs-Actionfilm.
White Hot Night of Hate steht auf dem Plakat.
Ja. Den Plot kann man sogar jetzt schon zusammenfassen in einem Satz. Eine Gruppe von Gangstern greift ein Polizeirevier an. Punkt.
Ja. Wird hoffentlich spannend.
Quasi ein Action-Kammerspiel. Das ist halt schon speziell, aber ja.
Speziell ist tatsächlich auch der Film, den du von mir bekommst.
Oha.
Wenn ich schon brutalen Horror bekomme, dann sollst du es ähnlich vergolten bekommen.
Kriege ich brutale Cuteness oder sowas.
Nee. Meine Verlobte hatte ganz kurz Angst, dass ich dir den My Little Pony Kinofilm gebe, weil wir den neulich geguckt haben. Aber nein, das tue ich dir nicht an.
Wobei ist ja auch brutal,
ja. Wobei ich den ganz okay finde. So,
I saw the Pony Devil.
Nein, du schaust dir diesen Film an und ich bin gespannt, ob du den kennst. Also gesehen hast du ihn, glaube ich, nicht laut Letterboxd, aber ob du schon mal von mir gehört hast.
Das ist witzigerweise, das ist ein Film, der bei mir im Regal steht, als Blu-ray, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Ja.
Einer der vielen.
Dachte ich mir nämlich, der ist doch auch in einer dieser bekannteren Reihen erschienen, ne?
Night of the Virgin. Ja, ich glaube, der ist bei Pierrot Le Fou in dieser Mediabook-Reihe, meine ich, erschienen. Der lief auch auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich damals. Habe ich ja auch da verpasst. Dann, ich glaube, mir hat sogar der Verleih die Blu-ray geschickt damals. Warum auch immer. Und ich Arschloch habe nicht mal geguckt. So viel dazu. Ja, ich weiß nur, dass der soll auch relativ eklig sein.
Richtig.
Ja. Das weiß ich. Er soll irgendwie ziemlich so ein bisschen, ja, nicht ganz so abgefahren, aber so ein bisschen Greasy Strangler, so ein bisschen disgusting, so, ja, okay. Ja, cool.
Ja, also, okay.
Also ums Besorgen, wie gesagt, geht's dann nicht. Er ist im Regal, ich muss ihn nur dann mal gucken. Sehr schön.
Ja, siehst du, da helfe ich dir sogar noch.
Ja, so mag ich das. Wenn ich sogar die Filme aus dem Regal einfach nehmen kann.
Easy. Dann gibt es beim nächsten Mal Assault on Precinct 13 und The Night of the Virgin.
Ja, wird spannend.
Wieder eine gute Mischung.
Auf jeden Fall thematisch dann doch näher dran diesmal dann als heute, aber ja. Action und ein bisschen Horror. Ist Horror, oder? Night of the Virgin ist schon Horror.
Ja, also, ja.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Okay.
Wobei, eine Sache muss ich dann nochmal nachgucken, das habe ich erst auch im Nachhinein gelesen. Ich glaube, einer aus Devil's Backbone spielt mit. Oder spielt sogar die Hauptrolle, wenn ich mich nicht täusche.
Das werde ich zum nächsten Mal dann rausfinden.
Nice. Dann, an die Zuhörer.
Achso, ja, und genau, ganz kurz, wir haben ja wieder wir haben ja letztes Mal auch schon gemerkt, das Mitmachspiel funktioniert eigentlich ganz gut. Dann gucke ich jetzt doch trotzdem nochmal schnell nach, wo man denn Night of the Virgin außer in meinem Blu-ray-Regal findet, weil
ich
möchte nicht, dass alle Hörer vorbeikommen und sich den ausleihen. Es gibt ihn, er streamt im Home of Horror, Amazon Channel, den man extra dazu buchen muss, da ist er drin. Ansonsten nirgendwo. Ansonsten kann man ihn eben bei Amazon, YouTube, Google Play und Co. leihen und kaufen, eben ganz regulär digital, ja. Und es gibt halt eben eine Blu-ray in Deutschland, ganz normal.
Und Assault ist auch nur auf Scheibe erhältlich, ne?
Nee, ich hatte vorhin nochmal geguckt. Assault ist auch im Streaming, allerdings auch nicht so richtig in Flatrates, meine ich. Genau, auch hier, es gibt ihn bei Amazon in dem Filmtastic-Channel. Es gibt ihn bei Rakuten TV, dieser Plattform, die auch meistens bei Smart TVs vorinstalliert ist. Da gibt es sie im Abo. Ansonsten kann man ihn aber eben bei Apple TV, Amazon und Co. auch da digital sonst leihen. Genau, also wenn ihr mitmachen wollt wieder, da findet ihr die Filme. Außer ihr habt sie wie ich im Regal. Und,
zufällig,
ja.
So, ups, der steht hier.
Kommt der denn her? Ja, genau. Und dann könnt ihr gerne wieder vorarbeiten für die nächste Folge dann.
Und natürlich auch schon gerne eure Meinung dazu kundtun. Dafür gibt es Instagram, dafür gibt es Twitter. Oder ihr kommt auf den Podriders Discord, wo wir über alle möglichen Themen reden, wie Filme, Serien, Horrorfilme, Horrorserien. oder Magic-Karten, auch bei mir. Wupp, wupp.
Genau, also es gibt sehr viele Themen. Horror hat sich ein bisschen durchgesetzt, weil ich glaube, unsere Devils and Demons-Hörer sind mittlerweile so eine Überzahl. Die haben
ja auf jeden Fall
scheinbar den Aufruf bisher am stärksten wahrgenommen, wobei natürlich auch viele Devils and Demons-Hörer auch Schaubefehl hören natürlich. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Also Link findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Kommt da gerne rum.
Super. Und dann freue ich mich, wenn ich mich wieder mit dir zusammensetze, um über diese beiden sehr merkwürdigen Filme, zumindest von meiner Seite aus, zu reden.
Eigenen. Ich würde eigen sagen wahrscheinlich. Also auf Assault trifft es auf jeden Fall zu. Der ist auch eigen.
Ja, und Night of the Virgin ist
sehr eigen.
Ist ein Film.
It's a movie. Okay, bin gespannt.
Ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.